Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Uwe Kotzahn. Uwe Kotzahn ist Geschäftsführer am Flughafen Erfurt-Weimar und ich spreche mit ihm natürlich über die schwierigen vergangenen Wochen, in denen kein Flieger abheben durfte. Wie es trotzdem gelungen ist, ein paar der Ausfälle zu kompensieren, beschreibt er. Und wir sprechen über die Zukunft des Flughafens, der ja ständig diskutiert wird. Auch politisch wurde er neulich wieder in Frage gestellt. Das heißt, die Zukunft des Flughafens und eine Schließung, die ins Spiel gebracht wurde. Warum er aber ein solides Geschäftsmodell auch für so einen kleinen regionalen Flughafen wie den Erfurter glaubt, erklärt er. Und er spricht auch darüber, warum er Ende des Jahres den Flughafen Erfurt als Geschäftsführer verlassen wird. Viel Spaß. Herr Kotzahn, wenn man hier auf das Rollfeld schaut, könnte man denken, Erfurt hat sich zu einem internationalen Großflughafen gemausert. Was hat es mit den ganzen Maschinen da draußen auf sich?
Das sind nagelneue Airbusse. Die Airbus in Hamburg-Finkenwerder entmontiert und seit Mitte März läuft da der Platz aus. Und wir haben in einer von zwei Plätzen, wo die Maschinen noch stehen, haben einen Vertrag mit Airbus, die werden hierher geflogen nach der Endmontage und warten auf die Auslieferung an die Kunden, weil die Airlines im Moment die Flugzeuge nicht so abnehmen, wie sie, sie bestellt haben.
Sieht ja auch ziemlich bunt aus, also die sind ja tatsächlich fertig und lackiert. Und wie viele sind denn das insgesamt, die da stehen?
Im Moment haben wir 23 Airbusse hier.
Und wie viele Flugzeuge würden draufpassen? Also was wäre so die Maximalauslastung bei regulärem Flugbetrieb?
Ja, das ist schon das Maximum. 24 Stellplätze haben wir vermietet, die restlichen brauchen wir. Wir haben ja auch noch Wartungsbetriebe, die auch Platz brauchen. Wir haben Frachtflüge jede Nacht, die müssen Abstellfläche haben, wo gehandelt wird. Und wir haben ja auch wieder den Passagierverkehr angefangen jetzt. Dann haben wir noch die anderen Flüge, die wir haben, also Privatreisende, Geschäftsreisende, Schulflüge.
Schulflüge, das sind diese, wenn man auf Flightradar 24 schaut, die so lustige Kringel über Erfurt und Umgebung drehen, dann immer Start und Landung üben. Ne? Heute früh war ja auch eine Bundeswehrmaschine, kann das sein?
Ja, natürlich. Ja. Ja, Sie können sich vorstellen, jeder will sicher fliegen und dazu gehört, dass die Piloten auch einen ordentlichen Trainingszustand haben. Es gibt die normalen Anforderungen, die man hat, wenn ich eine Lizenz erwerbe, dass ich dann nochmal ein paar Flüge außerhalb vom Simulator machen muss. Die führen wir durch mit Airlines, da wird meist gesammelt, verteilen sie auch über ganz Deutschland, alle 2-3 Monate mal so 10 Anflüge. Oder wenn man vom rechten Sitz als Co-Pilot zum Captain befördert wird, dann muss man auch nochmal ein Checkout machen. Das sind die Flüge. Oder Sie sehen ab und zu auch eine kleine Lufthansa-Maschine, so einen kleinen Jet, das ist die Verkehrsfliegerschule in Bremen von der Lufthansa. Die bilden richtig Piloten aus. Alle anderen Schulflüge, kleinere Maschinen, sind in der Regel nicht in Erfurt, weil wir eine ganz andere Struktur haben als zum Beispiel Sömmerda oder Alkersleben oder Jena oder kleinere Plätze ringsherum. Das ist, glaube ich, kein Vergessen, sonst sind die beleidigt. Dort sind Flugschulen in der Regel, wo man Privatausbildung macht, ultraleicht fliegt, Segelflug macht. Das ist in Erfurt nicht der Fall. Wir haben also mehr die Instrumenten- und Berufspilotenausbildung. Mhm.
Gut, es geht natürlich auch nur, wenn der Flughafen nicht komplett ausgelastet ist. Ne? Vielleicht ein bisschen gemein, aber ja. Dadurch kommen dadurch auch Einnahmen rein?
Ja, das sind aber nicht die Einnahmen, die man so erwartet. Weil üblich ist in der Branche, dass die Landeentgelte und die Abstellentgelte nach Tonnage, nach Gewicht gehen. Und kleine Maschinen sind da. Die bringen also nicht den großen Faktor. Während größere Maschinen natürlich mehr bringen. Wir hatten auch ganz, ganz gut Glück Anfang des Jahres, dass wir ein paar größere Maschinen aus China direkt hatten. Und auch mit Airbus, das bringt uns doch schon eine gewisse Deckung für die ausgefallenen Passagierflüge in den letzten 3 Monaten.
Kompensiert es das komplett?
Ja, natürlich.
Komplett?
Ja. Also ob es kompensiert.
Nee. Also ob das komplett ausgleicht?
Nee, das kompensiert es natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall.
Sonst wäre es ein Geschäftsmodell, ne?
Also. Ja, natürlich ist das eine Sache, die wir sehr gerne nehmen und wo wir auch eine Dienstleistung bringen. Ja, wir pushen die Maschinen, wir schleppen die, wir warten die, wir geben den Equipment, die fliegen auch ab und zu. Das passt schon. Aber in der Regel brauche ich in unserem Geschäftsmodell eine Dienstleistung. Das nennt sich bei der Fliegerei Handling. Das heißt, das Flugzeug kommt, landet und wird angenommen von uns und dann wird das Flugzeug entladen, beladen, betankt, gereinigt. Wir füllen das mit Flüssigkeiten auf, im Winter wird enteist. Und das sind Dienstleistungen, die man am Flugzeug erbringt gegenüber der Airline und das ist eigentlich unser Erlös, den wir haben. Also mit Passagieren sind die Airbusse lieber gesehen.
Da hat es ja hier in den letzten Jahren ganz schön reingehauen, ne? Mit Air Berlin Pleite, Germania.
Ja, das waren tiefe Einschnitte. Vielleicht gehen wir ein paar Jahre weiter zurück. Ja, 2012 ist Air Berlin weg. Früher war Erfurt Teil des Drehkreuzes von Air Berlin in Nürnberg. Wir haben dann versucht, den Verkehr neu aufzustellen, haben dann auch ganz gute Partner gefunden und wir waren auf dem Weg bis 2018 immer steigender Verkehr, auch steigende Erlöse, auch positives Betriebsergebnis ausgewiesen, die Zuschüsse vom Land runtergefahren, die sogenannte Betriebskostenlücke, die ja als Beihilfe zählt, die ausgeglichen wurde durch den Gesellschafter, ist auf 400.000 Euro runtergegangen. Und dann hat sich der Markt so dermaßen verschoben, dass Airlines reihenweise Insolvenz anmelden mussten. Unter anderem unser Hauptkunde Germania. Und wir waren als Flughafen am meisten betroffen in Deutschland. 70% der Flüge sind ausgefallen. Davon konnten wir 30% im Laufe des Jahres mit anderen Airlines noch aufholen. Aber das hat uns dann schon zurückgeworfen. Also wenn man so den Umsatz
sieht. Was heißt denn dann aufholen? Laufen Sie dann los und versuchen, Airlines dazu zu bewegen, hier Erfurt anzufliegen, oder?
Ja, natürlich. Mhm. Das ganze Geschäftsmodell ist aber ein bisschen komplexer. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Also bloß mal die Größenordnung anzunehmen. Im Jahr 2014 haben wir einen Umsatz von ca. 5,5 Millionen Euro gehabt insgesamt. Diesen Umsatz haben wir mit 109 Leuten gemacht. Mittlerweile haben wir Ende 2018 139 festangestellte Mitarbeiter gehabt und noch Aushilfen, entsprechend Saisonkräfte, nur direkt am Flughafen, ohne die anderen Firmen, die hier angesiedelt sind. Und haben einen Umsatz von 13 Millionen gemacht. Das heißt, der Umbau in den letzten Jahren war so, ich kann hier Erlöse erzielen, ob ich viel oder wenig Verkehr habe, wenn ich eine Dienstleistung erbringe und die Dienstleistung nicht abgebe an Dritte. Zum Beispiel das Tankgeschäft haben wir übernommen. Wir haben vorher einen Provider gehabt, der hat den Erlös und auch den Gewinn natürlich behalten. Und das Geschäft haben wir mit qualifizierten Mitarbeitern gemacht hier. Und das hat uns auch geholfen, so eine Delle wie mit Germania oder auch jetzt besser zu überstehen.
Ton läuft.
Wie heißt das? Wir haben das aufgefangen. Unser Geschäftsmodell ist ja nicht, wir liegen in der Mitte von Deutschland, wir haben sehr gute Autobahnanbindungen für deutschen, innerdeutschen Verkehr, wir haben seit ein paar Jahren die schnellen ICE-Trassen Nord-Süd. Innerdeutscher Flugverkehr ist nicht rentierlich von Erfurt zu machen. Es gibt immer mal Wünsche, aber das kann man dann auch nicht bezahlen und das zahlt auch niemand. Dann kommt dazu, dass die Struktur der Industrie hier nicht so ist wie in anderen Regionen, weil ich doch sehr viel Logistik, verlängerte Werkbänke habe, keine großen eigentümergeführten Betriebe, keinen hohen Dienstleistungsfaktor, der einen hohen Reisebedarf hat für Geschäftsreisende. Mhm. Dadurch haben wir uns schon seit vielen Jahren darauf konzentriert, das Geschäft, was wir können und was auch rentierlich ist. Und das ist der Urlaubercharter. Wir hätten gerne noch mehr Inbound-Verkehr für den Thüringer Tourismus, aber Sie wissen selber, dass das schwierig ist. Bei dem Outbound-Verkehr sind drei Partner, die wir haben, entscheidend, weil wir verkaufen als Flughafen in der Regel keine Flüge. Reiseveranstalter legen Pauschalreisen oder Hotels auf. Airlines sorgen für die Flugkapazität. Die müssen zusammenkommen. Und wir haben die Reisebüros, das ist auch anders als in anderen Regionen. Ungefähr 60% werden in Thüringen noch über Reisebüros gebucht. Die Leute erkundigen sich online, aber dann wird im Reisebüro gebucht. Das ist auch die Branche, die es gerade sehr, sehr hart trifft. Das ist auch ein großer Umbau. Und die Partner bringen wir zusammen, weisen nach, dass es funktioniert und machen dann mit der Airline einen Vertrag, um das Flugzeug zu handeln zu einem angemessenen Preis, dass alle davon leben können. Und dann funktioniert das. Und gerade 2019 haben wir doch Airlines gewinnen können, wie Lauda oder Ryanair, die eigentlich sagen, ja, wir wollen nicht zahlen, aber das hat funktioniert und wir fliegen da auch kostendeckend mit denen.
Tja, und dann Germania war natürlich, Sie haben es eben gesagt, 70%. Dann geistert natürlich überall auch gleich rum, okay, Flughafen Erfurt ist, liegt da nieder. Wenn Sie jetzt das Geschäftsmodell so zu beschreiben, warum ist das so in der äußeren Wahrnehmung nie gelungen, vielleicht dem Flughafen auch ein besseres Image zu geben? Wir erleben es ja gerade wieder, dass diskutiert wird, verschlingt nur Subventionen in Millionenhöhe, Liquidität durchs Land bis 2023 gesichert. Und ansonsten wird es den nicht mehr geben.
Ja, ja. Ja gut, das ist eine Diskussion, die eigentlich immer geführt wird. Es ist ziemlich einfach, jemanden in 30 Sekunden zu erklären, warum ein Flugzeug laut ist. Jemanden zu erklären, warum man eine Verkehrsinfrastruktur in der Luft heute und vor allen Dingen in der Zukunft braucht. Wie immanent wichtig das ist für Ansiedlungen hier, für Transportbedarf, für Verkehre. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo der Verkehr dermaßen eingebrochen ist, was wir alle merken werden, die Verbindungen, die man braucht. Es ist ja nicht so, dass ich eine verlängerte Werkbank in China oder irgendwo unbedingt halten muss, diese Lieferketten. Aber ich brauche ja Absatzmärkte. Ich muss ja den gesamten, die Produktion, die ich hier habe, auch entsprechend hinbringen. Also der Verkehr wird wieder steigen. Dann kommt dazu, dass die Menschen ein Mobilitätsbedürfnis haben. Und ich habe nun mal keine alternative Verkehrsmittel, um nach Mallorca in meiner Woche oder zwei Wochen Urlaub zu kommen oder in die Türkei oder nach Ägypten oder an irgendwelche Warmwasserziele auf die Inseln, die Kanarischen. Das ist unser Fokus. Daher ist die Diskussion, dass wir hier auf andere Verkehrsmittel umsteigen könnten, nicht richtig. Die Funktion, die wir haben für die Fracht, für die Expressfracht, die täglich oder zweimal die Nacht Erfurt anfliegt mit einem Drehkreuz in Lüttich, ist wichtig für die schnellen Frachtsendungen, die auch unsere Industrie und auch der Handel braucht, weil das ist immanent. Also sind das zwei Faktoren, die man hat. Dann haben wir natürlich die hoheitlichen Flüge, die Sanitätsflüge, die man braucht, aber es ist auch ein Standortfaktor für Ansiedlungen in der Region, wo man danach fragt, wie bin ich luftseitig angebunden. Die Nachteile sind, dass...
Man könnte jetzt ketzerisch sagen, wir haben zwar einen Flughafen da, aber es wird nicht viel geflogen.
Der Bedarf ist ja auch, wenn Sie zurückgehen, 1990 gegen null gewesen. Man hat da eine Infrastruktur geschaffen, klug, überschaubar, auch von den Kosten her, hat das über ein paar Jahre gestreckt und die ist hier und die halten wir auch in einem gewissen Rahmen. Wir haben im Jahr 2020, also jetzt, mit dem Fördermittelbescheid, ein Volumen aus dem Haushalt von 3,9 Millionen Euro. Davon sind ungefähr 1,3 Millionen hoheitliche Kosten, die man eigentlich auch beihilferechtlich nicht als Beihilfe bezeichnet, weil das sind Feuerwehr- oder Luftsicherheitskosten und so weiter. Diese Summe brauche ich, damit ich die Vorhaltekosten, die ich habe, ungefähr 250.000 Euro Vorhaltekosten haben Flughäfen unserer Größenordnung jeden Monat, um als Infrastruktur offen zu bleiben für den Bedarf. Und das ist auch erklärtes Ziel der Landesregierung, der Koalition, aber auch des Bundes, dass man die Verkehrsinfrastruktur, die vorhanden ist, hält. Was anderes ist, was Neues zu bauen. Da gibt es abweichende Meinungen, die sind vollkommen richtig. Eine Region, die angeschlossen ist, sollte so bleiben. Neu ist kritisch zu hinterfragen. Mhm. Der immer größere Ausbau der Hubs, also Frankfurt, München, vielleicht auch Berlin, wenn man das mal so sehen will, hat natürlich nicht nur Vorteile. Weil Sie wissen ja auch, in Frankfurt ungefähr 50-60% sind Umsteiger. Das ist also kein Verkehr aus der Region, sondern das ist Umsteigerverkehre transatlantisch Richtung Asien in der Vergangenheit gewesen. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Die kleinen regionalen Flughäfen, die wir in Deutschland haben, ob das mit qualifiziertem Geschäftsreiseverkehr oder auch mit Charter-, Urlauberverkehr oder Frachtverkehr ist wie in Erfurt, die haben ihre Bedeutung für die Region. heute. Und ich glaube, ich kann in 10, 15 Jahren solche Planfeststellungen nicht mehr durchziehen, wenn ich den Flughafen heute zurückstufe oder zurückbaue. Dann kommt dazu, dass ich...
Und die Konkurrenz aus Dresden und Leipzig oder Frankfurt, ich meine, eine Stunde ist man mittlerweile mit dem ICE, ja. Ist man in Leipzig, Dresden ist auch nicht so weit, Frankfurt.
Ja, am Hauptbahnhof sind sie. Sie müssen auch nochmal umsteigen. Also Stunde 15, Stunde 30 brauchen sie schon vom Hauptbahnhof. Und da wohnen sie ja auch nicht. Also man hat schon ein bisschen mehr Anfahrt.
Aber die Konkurrenz ist ja da.
Ich würde es nicht als Konkurrenz bezeichnen. Leipzig ist zum Beispiel total anders aufgebaut. Die verdienen ja Geld mit der Fracht, mit DHL. Wir haben zwei Flüge die Nacht. Die haben da 60, 70 Flüge die Nacht. Das ist eine ganz andere Größenordnung, weil es als Drehkreuz auch ist. Und die Infrastruktur, die da ist, die ist gigantisch. Und da sind sie mal bei eine dreistellige Millionensumme, die im Jahr dort investiert werden muss, um das zu halten. Läuft aber anders. In Dresden ist auch keine Konkurrenz, das ist einfach zu weit weg. Wir haben da so eine Grenze so zwischen Chemnitz und Zwickau, so die Grenze, wo das Einzugsgebiet ist.
Von Erfurt aus gesehen.
Ja.
Gut, ich meine, wir haben in ja noch
Dresden, Erfurt, wenn wir das mal so vergleichen. Ich würde es nicht als Konkurrenz bezeichnen. Und wir arbeiten ja auch alle mit den gleichen Partnern, ob das die Airlines oder die Reiseveranstalter sind. Und da wird schon klug geschaut, wo kann ich welche Ziele und zu welchen Zeiten auch bedienen. Sie hatten vorher nochmal Germania angesprochen. Mit Germania, das war eigentlich eine recht gute Sache, weil wir hatten hier Maschinen stationiert. Und das ist uns dieses und das letzte Jahr nicht gelungen, weil einfach zu wenig Flugkapazität im Markt war. Das ist das große Ziel, was wir jetzt haben, dass wir hier wieder Flugzeuge stationieren mit den Vorteilen, die wir haben. Mit den Flugsicherungseinrichtungen, mit der Bahn, mit den Abfertigungseinrichtungen, aber auch mit der Wartung, die wir hier haben.
Flugsicherungseinrichtung ist?
Wir haben ein Instrumentenlandesystem der höchsten Kategorie. Das heißt, du kannst hier bei Nullsicht landen. Ich werde immer darauf angesprochen, ja, aber der von Dortmund konnte hier nicht landen. Man braucht drei Faktoren. Ich brauche einen Flughafen, der dafür ausgerüstet ist. Ich brauche ein Flugzeug, was das kann. Und ich brauche einen Piloten, der trainiert ist. Der Flughafen war ausgerüstet. Der Rest nicht, deswegen hat er kreisen müssen. Aber das sind die Passagierflugzeuge bei uns natürlich nicht. Die nutzen den Platz und das ist auch dafür da, dass ich eine Sicherheit habe, dass ich pünktlich fliegen kann, dass ich den Flug nicht verschiebe, dass die Passagiere nicht am Flughafen bleiben, der ganze Flugplan der Airline durcheinander kommt. Das ist also die höchste Kategorie und natürlich die Hindernisfreiheit, was man alles braucht hier. Flugsicherung natürlich. Auch da bewegt sich einiges, auch was Technologie angeht. Sind wir eigentlich auch führend mit der deutschen Flugsicherung, dass wir dort Technik einbauen, die Platzkontrolle nennt sich das oder Verkehrskontrolle am Flughafen nochmal sicherer macht durch Kamerasysteme, durch Elektronik, durch Infrarotsysteme und das werden wir nächstes Jahr in Betrieb nehmen.
Nächstes Jahr?
Ja.
Das werden Sie dann also nicht mehr erleben, da Sie Erfurt verlassen zum Jahresende.
Ja, ich werde das schon noch erleben, aber aus der Ferne dann.
So war das nicht gemeint, natürlich aus der Ferne.
Ja, ja.
Nicht als Geschäftsführer.
Hier. Ja, doch. Ja, mit einem weinenden Auge eigentlich, weil ich habe die letzten 7 Jahre hier auch ganz gerne gearbeitet und ich glaube, wir haben auch einiges geschafft. Nicht ich, sondern die Mitarbeiter vor allen Dingen. Also die Leistungsträger, die ich hier kennengelernt habe und die entsprechend in Positionen arbeiten, sehr, sehr erfahren und auch sehr gut, waren sehr, sehr gutes Arbeiten. Und ja, freue mich dann ab Januar auf eine neue Aufgabe.
Ihr Nachfolger kommt hier in keine einfache Gemengelage.
Das sagt man mir auch nach, wenn ich nach Karlsruhe gehe. Corona ist da auch nicht vorbeigegangen. Aber
nee, wir hatten ja eben schon das, die Politik ein bisschen angesprochen. Da gab es ja, es war glaube ich ein aufgefrischter Vorschlag von den Grünen. So ganz neu war der ja auch nicht nach Ende der Subvention 2023, dass man dann überlegt, wie ist dann die Anschlussverwendung für den Flughafen? Gibt es den weiterhin oder
ja,
wird hier gebaut, meinetwegen?
Ja.
Die Debatte ist natürlich jetzt nochmal hochgekommen. Sehr früh, wie ich finde.
Das Sommerloch ist doch schon da.
Ja, gut, das Thema, so Sommerloch-Themen werden ja traditionell von Medien gesetzt, das waren wir ja nicht. Das kam, ja mehr von den Grünen und dann hat...
Können wir das mal nachvollziehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen unpopulär ist? Ich habe das natürlich auch verfolgt. Der MDR hat aufgegriffen, dass die Landtagsfraktion der Grünen ein sogenanntes Konjunkturprogramm oder Paket veröffentlicht haben. Wenn Sie das mal angeschaut haben, sind 9 Seiten. Da sind vielfältige Maßnahmen drin. Manche kosten kein Geld, manche kosten sehr, sehr viel Geld. Und unter ferner Liefen steht ganz hinten irgendwo ein Punkt mit 3 Zeilen Flughafen. Das wurde aufgegriffen. Wurde dann auch entsprechend kommentiert an dem Donnerstagabend. Was mich richtig gut, wirklich gefreut hat, dass am Freitag alle anderen Parteien ganz klar erklärt haben, das entspricht nicht unseren Absprachen, das entspricht nicht der Absprache in der Koalition, aber auch es ist widersinnig, eine Luftfahrtinfrastruktur, die man im Land alternativlos hier hat, kaputt zu machen. Und das hat mich sehr gefreut. Da waren ganz klare Worte von wirklich allen Fraktionen. Das hat dann einiges wieder gerade gerückt. Also dann gibt es nicht die Grünen. Man muss dort auch differenzieren, weil es gibt auch einen Realflügel, der weiß, dass hier Arbeitsplätze dranhängen und nicht wenige. Dass man, wenn man entwickeln will, Industriegebiete, Ansiedlungen, braucht man eine Luftverkehrsinfrastruktur. Natürlich muss man immer die Hand reinlegen und sagen, was ist sinnvoll, was ist auch ökologisch Frevel.
Ein Beispiel das ist, war ja eine der Hauptbegründungen.
Beispiel ist der innerdeutsche Verkehr. Wenn ich den nehme oder wenn ich hier eine Alternative habe, dass ich sage, ich möchte doch, wie ich das auch immer regle, ob ich das als Anreiz mache, ob ich das über den Kaufpreis mache, alternative Verkehrsmittel nutze. Ich meine, können Sie auch reinschreiben, bitte fahren Sie nicht mehr alleine mit Ihrem Auto, sondern fahren Sie zu dritt oder fahren Sie mit der Bahn, wo die Autobahn parallel nebenher fährt. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich innerdeutschen Verkehr habe, nach Berlin oder nach München, da bin ich mit der Bahn bedeutend schneller als mit dem Flugzeug im Moment von Erfurt. Und das wird so bleiben. Also werde ich dort sagen, innerdeutscher Verkehr ist nicht sinnvoll aus Erfurt raus. Im Moment. Kann sein, dass man hier eine Firma sich ansiedelt, die täglichen Verkehrsbedarf hat, wo ich ständig Personal austauschen muss und dann eine Kostenfrage für die Firma ist. Habe ich aber im Moment, sehe ich das nicht. Die Verkehre, die wir abwickeln, 4, 4,5 Stunden Flüge, da gibt es keine alternativen Verkehrsmittel. Jetzt kann ich sagen, na gut, dann fahre ich mit der Bahn an einen anderen Flughafen, Florians Prinzip, den Krach mache ich dann woanders. Andersrum sollte man mehr, und das ist auch meine feste Überzeugung, mehr investieren, dass man den Betrieb, den man hier hat, umweltverträglicher macht. Das geht los bei dem Fluggerät, was ich einsetze, wenn ich das entsprechend honoriere auch, vom Lärm, von den Schadstoffen, von der Entwicklung, optimierte Anflugverfahren. Zum Glück haben wir hier gute Verfahren in Erfurt. Wir haben auch Regeln, dass wir in der Nacht die Überflüge der Stadt begrenzt haben, was wir auch hochpeinlich einhalten. Oder,
dass das man ist sagt, ja auch eine sehr prominente Einflugschneise da. Ne?
Ich weiß nicht, das kriegen auch wenige Leute mit. Wir haben natürlich mehr Bewegung, als man merkt. Dann geht auch viel nachts, wo die Rückenwindkomponente höher ist. Das, was noch sicher möglich ist, machen wir dann auch. Und dann fliegen wir also weniger über die Stadt an oder starten über die Stadt raus. Es ist auch der Betrieb am Boden. Wenn ich mal bedenke, wie viel Stromverbrauch wir hier auch haben, dass wir hier alternative Energien ansiedeln müssen, um die CO2-Neutralität, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, bis 2030, 2035 gibt es verschiedene Ziele, netto und so weiter, dass wir das auch realisieren. Muss ich hier mit alternativen Energien arbeiten? Und da gibt es Projekte, die angeschoben sind. Es gibt auch mittlerweile Genehmigungsverfahren, die vor ein paar Jahren noch nicht möglich waren. Andere Flughäfen haben da ein bisschen Vorarbeit geleistet, EEG ist geändert und so weiter. Und das sollte man hier tun. Dann kann man den Verkehr generell auch anders betrachten. Dann ist er auch nicht mehr so der Böse. Weil wenn ich nur da fliege, wo es notwendig ist, wo ich anders nicht hinkomme, der Bedarf, den kann man nicht aufdoktrinieren. Das geht einfach nicht. Der ist da. Und ich dann auch noch die Randbedingungen machen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt laufen, zusammen mit Hako in Waltershausen, also Multica, dass wir auch für kleinere Flughäfen das Gerät, was am Boden ist, also die kleinen Fahrzeuge, wo ich da ein Förderband drauf habe oder ein Groundpower-Gerät oder Wasserwagen und so weiter, dass ich das auf elektrische Wechselplattformen stelle. Das Projekt läuft seit einem Jahr. Wir fangen jetzt im August das Testen hier an. Das sind so Sachen, die bringen was. Auch für die Mitarbeiter, die daneben stehen und dann nicht mehr den Diesel haben. Das ist auch wenig bekannt.
Um bei dieser politischen Debatte zu bleiben, ist das hinderlich für die Nachfolgesucher? Also sagt dann der ein oder andere, ach, Flughafen macht bald zu, dann gehe ich da doch nicht hin?
Vielleicht war ich vorher nicht ganz deutlich. Eine einzelne Meinung, die in einem großen Paket ein ganz kleiner Baustein ist, das ganze Paket wurde nicht wahrgenommen, scheinbar. Und dann die Reaktion aller anderen Parteien einen Tag später oder auch jetzt im Nachfolge, ich habe ja auch einige Gespräche die Woche noch geführt, zeigen einfach, dass das Land dahinter steht. Auch der Zuwendungsbescheid zeigt das. Auch dort ist die Koalition dahinter. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt für die Nachfolgesuche.
Also Sie sind in erfreulichen Gesprächen? Was Sie übergeben, nach 7 Jahren trennt man sich ja, glaube ich, auch nicht so einfach, haben Sie ja vorhin auch gesagt, mit Lachen und Weinen im Auge. Ja, da will man ja, die Nachfolge ja auch, glaube ich, gut geregelt wissen.
Ja, das sind die normalen, wie bei Ihnen damals.
Als ich wieder nach Thüringen gekommen bin.
Ja, ja, ich meine, Sie wissen das auch. Man kann bestimmte Sachen vorgeben, man hat die Verantwortung, man muss auch eine Richtung vorgeben, man muss auch strategische Ausrichtungen vielleicht ein bisschen mehr machen, als wenn man in eine Führungsebene tiefer ist. Aber im Prinzip braucht man gute Mitarbeiter, die auch entsprechend motiviert rangehen. Und dort, das Schwierige ist, die Menschen zu motivieren, dass sie die Tätigkeiten, die sie machen, immer im Höchstmaß an Dienstleistungen, Bereitschaft und Sicherheit machen und sie so zu motivieren, dass das funktioniert. Das ist manchmal nicht einfach. Das ist auch nicht einfach vom Gehaltsgefüge hier in Thüringen. Das ist eine andere Nummer als woanders. Und da bin ich eigentlich ganz stolz, dass das so funktioniert. Es ist nicht einfach, weil man doch bestimmte Tätigkeiten in einem Lohnniveau hat. Nehmen Sie Tätigkeiten im Bereich der Versorgung, ja, die nicht so hochwertig bezahlt werden wie vielleicht in der Gaststätte, wo auch ein hoher Anteil an Trinkgeldern und so weiter läuft. Und da bin ich mal ganz stolz, dass die auch nachts hier stehen um 1 und so weiter. Oder das böse weiße Zeug, was wir die letzten Jahre nicht so doll hatten, was auf der Bahn rumliegt, das muss natürlich erst weg. Und wenn der Schnee um 2 oder um 3 fällt, dann muss er weggeräumt werden. Und die Leute dafür zu motivieren, das ist meinen Mitarbeitern hier ganz gut gelungen und da bin ich stolz drauf.
Sicherheit haben Sie angesprochen. Was ist denn also rückblickend die größte Aufgabe gewesen? Obama, weiß ich nicht, das regelt, glaube ich, jemand anders, ne?
Das war vor meiner Zeit, ja.
Air Force One, wenn die hier landet?
Oder? Ja, die Sicherheitsauflagen, die wir hier haben, die sind in der Fliegerei generell sehr, sehr hoch. Ne? Also wir haben ja zwei Bereiche, das unterscheidet man. Das ist einmal die Flugsicherheit, das ist alles, was mit Flugzeug und mit dem sicheren Fliegen zu tun hat. Und dann hat man die Luftsicherheit, das ist alles, was mit verbotene Gegenstände, Einzäunung, Passagierkontrollen zu tun hat. Wir machen am Flughafen wirklich alles selber. Der Flughafen macht alles selber, bis auf die Passagierkontrollen. Die sind im Auftrag der Bundespolizei, werden durch eine Firma, externe Firma gemacht. Aber alles andere machen wir selber hier. Und dort verschärfen sie auch jedes Jahr die Richtlinien. Wir hatten auch ein großes Sicherheitsaudit letztes Jahr, wo man wirklich alles nochmal unter die Lupe nimmt. Und in der ganzen Luftfahrtbranche gibt es ein System der Auditierung, woanders ist eine ISO-Zertifizierung draußen, und diese Auditierung sagt, dass jede Airline und jeder Zusammenschluss von Airlines auditiert den Flughafen. Und das regelmäßig. Und wir machen interne Audits, weil nur so kann man die Sicherheit halten. Es gibt zwei grundlegende Kardinalfehler, die man machen kann. Das eine ist, unausgebildetes oder schlecht ausgebildetes Personal zu haben. Und das zweite, was ich genauso ungünstig finde, ist, dass eine Routine reinkommt, die das Sicherheitsempfinden runternimmt. Und dafür sind diese Systeme da. Und das macht man regelmäßig und muss man auch tun.
Was war das Kurioseste hier?
Das Kurioseste.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an, gut, das hat man wahrscheinlich dann aber auch häufiger mal, betrunkene Passagiere, die dann doch der Zutritt zum Flugzeug verwehrt wird.
Ja, das war sehr unschön, aber es, eine kuriose Sache ist natürlich auch, wenn man dann früh um 5:30 oder so einen Anruf bekommt, dass das Terminal geräumt wird, weil eine betagte Rentnerin 13 Tafeln Schokolade mit einem Kopfhörer umwickelt durch die Luftsicherheitskontrolle schiebt und das System dann sagt, stopp, wir holen die Endmunitionäre aus Leipzig und das Terminal geräumt wird, weil das halt Sicherheit ist. Das System sagt, das ist halt eine Bombe. Das sind so Sachen, die man nicht braucht, vor allem auch nicht die Passagiere.
Da werden Sie als Geschäftsführer involviert in solche Themen?
Ja, wir haben Alarmpläne und die sind natürlich für solche Fälle unter anderem auch da, ist natürlich. Ein paar kritische Sachen hatten wir natürlich, wenn ein Flugzeug umkehren muss, weil es einen Schaden hat. Aber auch dann haben wir, glaube ich, mit unserem Partner so ein System, dass wir uns dann auch um die Menschen kümmern, die hier stranden. Was sehr, sehr gut in Erinnerung bleibt, sind die Flughafenfeste, die wir organisiert haben. Wenn dann mehrere 10.000 Menschen an zwei Tagen hier kommen und wir haben das ja als Familienfest auch aufgezogen.
Ich habe hier schon einen Sportwettkampf mitgemacht.
Ja, das war der Flughafenlauf, kann ich mich erinnern.
Ja, mit Hochsprung und sowas alles. War, glaube ich, im Rahmen des Flughafenfestes.
Ja, da hatten wir Deutschland Turner Sportbund auch noch dabei. Ja, das war lustig. Und Flughafenfest haben wir alle zwei Jahre gemacht mit ein bisschen Fliegen, also Rundflüge und auch ein paar Kunstflüge mit ein paar guten Freunden.
Die Tante Ju.
Auch. Ja, hatten wir auch schon. Oder letztes Jahr die Rosinenbomber. Mhm. Aus Berlin kam.
Und wenn man dann sieht, die sind ja extra noch in Erfurt geblieben dann, ne? Weil sie sich die Stadt anschauen wollten.
Ja, das war ein bisschen unschön. Ich war in Berlin und die durften in Tempelhof nicht landen. Und dann haben wir mit denen gesprochen, ob sie denn nicht nach Erfurt fliegen wollen. Und nach dem Überflug der Städten in Berlin sind dann die Hälfte ungefähr sind nach Hause geflogen, Richtung Frankreich und England. Und die anderen sind dann tatsächlich nach Erfurt gekommen. Dummerweise war ich in Berlin, aber das hat sehr gut funktioniert. Die war gerade Krämer Brückenfest, die waren auf der Bühne, haben den nächsten Tag ins Goldene Buch eingetragen. Also das fand ich schon sehr gut.
Ja. War schon ein spektakuläres Bild auf jeden Fall.
Ja. Aber das zeigt auch, dass doch eine Verbundenheit da ist. Wenn man trotz Parallelveranstaltungen, wir hatten zweimal den Thüringen-Tag gegen uns, am selben Tag, sind so viele Menschen hier rausgekommen und auch mit Kindern. Und dann zeigen wir auch, was hier hinter den Kulissen geht. Das war schon schön, das zu sehen auch. Ja.
Mhm. Ja. Das ist bundesweit der kleinste internationale Flughafen?
Ja, kann man so sagen. Also der kleinste internationale Flughafen, obwohl es diese Bezeichnung so eigentlich nicht mehr gibt. Ich nach meinem Dafürhalten würde die Flughäfen anders einkategorisieren. Du hast große Hub-Flughäfen, also die Flughäfen mit Umsteigeverkehr, das sind in Deutschland 3 oder 4. Und dann hast du die großen Flughäfen, die so ab 3 Millionen Passagiere machen. Und alles andere, was drunter liegt, sind eher die Regionalflughäfen.
Die, das heißt, wo Sie jetzt Verkehr, hingehen, ist dann auch ein kleiner 1,5 Millionen oder sowas?
1,3, ja.
Oder 1,3.
Nee, das ist der Flughafen, der den Verkehr aus der Region bezieht oder für die Region bringt. Ja, das ist so, es ist keine rechtliche Bezeichnung, aber so würde ich die Flughäfen aufteilen. Mhm. Also wenn ich Dresden oder auch Nürnberg nehme oder auch Leipzig, das sind regionale Flughäfen. Und da gibt es dann kleine und größere. So würde ich das einteilen. Und unter der Kategorie sind dann die Geschäftsreiseflugplätze, die dann, oder Verkehrslandeplätze, die eigentlich ihren Standard auch immer mehr hochnehmen, die aber von der Bahnlänge keine Passagierverkehre abfertigen können.
Mhm. Man Die Landebahn ist ja lang genug für die ganz Großen. Würde es denn in Erfurt irgendwann, glauben Sie, nochmal dazu kommen, dass hier auch große Maschinen wieder landen, starten, vielleicht sogar stationiert sind?
Die Stationierung muss unbedingt kommen. Also das bringt die Sicherheit, dass ich doch zu vernünftigeren Zeiten als bisher fliegen kann. Und das wird gewünscht. Wir machen ja nichts im Selbstzweck. Wir machen das, was hier gefragt wird. Wenn ich Umfragen habe und sage, die Reisebüros wollen verkaufen oder auch online will verkauft werden von Reiseveranstaltern, wir brauchen die und die Ziele, dann versuchen wir die Ziele herzukriegen. Wenn die dann zu sehr ungünstigen Zeiten sind, die Flüge, weil aus den Zielgebieten bedient werden muss, dann ist das schwer. Ich hätte gerne hier zwei Flugzeuge stationiert, wie das früher auch der Fall war, bis 2018 oder Anfang 2019. Dann kann man auch frühen Flug anbieten, der fliegt dann Mittag nochmal einen anderen Leg und kommt dann abends wieder zurück. Dann habe ich einen langen Tag dann auch im Zielgebieten. Was wir jetzt machen, auch mit ein bisschen wirklich langen Verhandlungen, dass wir im Winterflugplan endlich wieder die Kanaren anbieten können. Allerdings mit dem Flugzeug, was auf den Kanaren steht, was dann hierher kommt und wieder zurückfliegt. Das zweimal. Ähnlich machen wir das mit der Türkei. Wir haben also 7 oder 8 Airlines aus der Türkei, die im Moment Erfurt anfliegen. Das ist gut. Ich hoffe, das geht auch bald wieder los. Ich glaube, die Bedingungen sind geschaffen. Jetzt müssen sich die Politiker noch einigen. Das kann man mit Flugzeugen, die hier stationiert machen, weil sie nach der Größe der Flugzeuge fragen. Die Bahn ist für alle möglichen Flugzeuge ausgelegt. Allerdings ist es in der Regel so, dass man Bahnen baut mit Flugzeugen bis zu einer bestimmten Kategorie im Dauerbetrieb. Wenn ich hier einzelne Flüge habe von größeren Flugzeugen, macht das nichts. Wenn ich aber dauerhaft diese schweren Flugzeuge über 250 Tonnen habe, dann habe ich auch einen höheren Bedarf an Reparaturen und Runway. Das wird nicht kommen. Auch die Länge reicht für interkontinentalen Verkehr in der Regel nicht aus. Da bräuchte ich noch mal vielleicht 400-500 Meter Runway. Das ist im Moment nicht gegeben. Da werden wir uns schon beschränken auf die Verkehre, die 4-4,5 Stunden Flüge, 5 Stunden Flüge. Das wird unser Zielgebiet sein. Das ist eine Sache, die mir nicht gelungen ist mehr. Da haben wir viele Gespräche geführt, aber durch die Krise, die jetzt gekommen ist, hat sich alles verschoben. Es wäre schon schön, wenn Erfurt eine Anbindung an einen Hub hätte, dass ich den Geschäftsreiseverkehr, aber auch den Urlauberverkehr in Asien, zum Beispiel in Regionen in Asien, abwickeln könnte. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren kommt oder kommen muss, weil der
Bedarf könnt ihr, ist da. Könnt ihr ja zusammenpassen mit dem Messekongressstandort, der sich immer mehr entwickelt und durch das ICE-Kreuz?
Unbedingt.
Wird es eigentlich zusammenpassen?
Unbedingt. Ne? Weil da brauche ich auch Partner, die das machen wollen. Erst war die Kapazität der Flugzeuge nicht da, jetzt ist sie da, jetzt ist das Reiseverhalten verändert. Aber ich glaube, in 2-3 Jahren wird es hier eine Anbindung an den Drehkreuz geben, wo man dann auch wirklich zu vernünftigen Konditionen und Zeiten auch Flüge zum Beispiel Richtung Asien machen kann.
Günstige Konditionen, aber sind Flüge nicht eigentlich viel zu billig?
Ja. Günstige Konditionen heißen für mich, wenn ich das so denke, immer, Preis-Leistung muss stimmen. Das heißt, ich vergleiche und sage, Preis-Leistung passt. Wenn ich aber seit Jahren einen Verdrängungswettbewerb in der Branche habe, der dazu geführt hat, dass die Preise immer mehr gefallen sind und ich bei den Ergebnissen, bei den Jahresabschlüssen der einzelnen großen Fluggesellschaften sehe, dass Töchter, die günstig anbieten, seit Jahren Verluste schreiben, muss ich überlegen, ob ich dort die Strategie nicht ändern muss. Weil wenn man, und das sieht man bei den Airlines, die in den letzten Jahren aufgeben mussten, dass ich das nicht nachhaltig machen kann. Das kann ich machen, um mal kurzzeitig Mitbewerber vielleicht unter Druck zu setzen. Aber nachhaltig und langfristig ist diese Strategie für den Verkehr nicht da. Es gibt ja auch nicht die Airline, die nur ein Geschäftsfeld macht. Es gibt große Airlines, die verdienen ja Geld mit Interkontinentalflügen und mit Flügen in anderen Kontinenten. Und haben diesen Zubringerverkehr oder die Kurzstreckenverkehre im Portfolio, aber nicht als der große Gewinnbringer. Und die Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, wurden dann massiv unter Druck gesetzt und haben aufgeben müssen. Und dieses Missverhältnis wird sich in den nächsten Jahren ändern. Das ist meine,
Glauben Sie, dass
mein Wunsch und meine feste Hoffnung, weil eine Stabilisierung ist in jeder Branche. Irgendwann hat man mal, ist der Markt aufgeteilt und man versucht in den Nischen, die in Nischen sind, auch leben zu lassen, ohne die kaputt zu machen.
Corona wird das sicherlich noch ein bisschen beschleunigt haben, den Prozess jetzt, oder beschleunigt ihn gerade. Aber glauben Sie, dass das Reiseverhalten in dem Sinne so zurückkehren wird, schnell?
Ich denke schon. Wann reise ich, wenn ich den Bedarf habe? Wann reise ich nicht, wenn ich mich nicht sicher fühle? Die Luftsicherheit, die Flugsicherheit gewährleisten wir. Die Hygieneregeln am Abflugort auch. Was am Zielort ist, das muss sich zeigen. Dass die disziplinierten Maßnahmen, die wir in Deutschland getroffen haben, woanders auch dauerhaft gelten. Und dass ich auch wieder sicher zurückkomme, ohne dass ich nach meinem 14-tägigen Urlaub nochmal 14 Tage in Quarantäne muss. Oder noch schlimmer, mich anstecke. Wenn das so ist, wird es wieder zurückkommen, weil es ist ein Grundbedürfnis.
Stichwort Hygiene ist immer so eine beliebte Frage, kann ich im Flugzeug krank werden? Aber da gibt es ja so ein ganz besonderes Filtersystem, 6-Filtersystem oder wie das heißt, ne?
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, wenn mich jemand ansteckt und mich direkt anhustet oder so, ist natürlich immer gegeben. Wenn man aber sagt, ich sitze in der Bahn oder in der Straßenbahn oder in einem Wartezimmer von irgendjemandem.
Klassische Umluftsystem oder sowas?
Ja, oder gar keine. Und sitze da drin und vergleiche das mit dem Flugzeug. Da ist die Luft schon ein bisschen von der Qualität besser. Also ich habe ein Flugzeug, fliegt in eine Höhe, wo es draußen minus 50 Grad hat. Die Kabine ist nicht geschlossen, sondern die wird bedruckt mit Druckluft, wird abgezapft aus den Verdichterstufen der Triebwerke, wird gereinigt, wird rein in die Kabine gegeben, oben in die Kabine meist rein, unten wieder abgesaugt und geht durch sogenannte HEPA-Filter. Diese HEPA-Filter haben einen hohen Standard, auch geringe Lochgröße. Und alle 3 Minuten geht die Luft von der ganzen Kabine da durch. Also ist es schon recht sauber. Allerdings auch trocken, deswegen müssen wir auch viel trinken, eincremen und so weiter. Das merken Sie auch dadurch. Und da ist es schon besser, aber man sollte trotzdem Abstand halten. Wenn immer irgend möglich, empfehle ich Ihnen auch da zu sagen, ich buche so, dass der Mittelsitz frei bleibt oder Familie und dann einer frei. Das geht im Moment noch. Irgendwann werden die Flieger wieder voll, dann wird es wieder schlechter. Aber ich hoffe ja, dass bis dahin vielleicht ein Impfstoff da vorhanden ist.
Tja, darauf warten alle. Ne? Sie haben vorhin gesagt, gute Reisezeiten. Wann fliegen denn die Menschen am liebsten? Also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, am besten so zeitig wie möglich, dass ich am Ankunftsort noch einen Tag habe.
Ja.
Also. Oder ist das so, dass man?
Also für mich gilt es genauso. Und dann, wenn es geht, abends mit dem letzten Flieger zurück. Dann habe ich nochmal einen ganzen Tag. Andere sagen wieder, ich muss aus dem Hotel so früh raus, dann will ich auch früh fliegen. Manche sagen, mit Kindern früh aufstehen, früh um 2 raus, die kriegst du nicht raus. Das ist komplett unterschiedlich. Also so wie wir das machen, mögen das nicht alle. Oder die Menschen kommen aus einer Region in Thüringen oder angrenzende Länder. Wir haben einen Einzugsbereich, der geht da bis Schweinfurt und Coburg-Bamberg. Die Ecke oder auch Sachsen-Anhalt ist in den letzten Jahren groß gekommen. Wir sind von Halle vom Hauptbahnhof schneller in Erfurt als in Leipzig am Flughafen, weil die schnellen Verbindungen natürlich auch seit 2-3 Jahren ganz gut sind. Die mögen natürlich die frühen Abflüge nicht so arg. Ne? Aber das müssen wir analysieren, wie das Buchungsverhalten ist und dann auch mit den Partnern immer darauf eingehen. Das sind aber alles langfristige Sachen. Ich plane natürlich meine Flugzeugflotte schon ein Jahr vorher, wo ich wann fliegen will, sonst funktioniert das System nicht. Es sind auch ein bisschen andere Größenordnungen. Vorhin davon gesprochen haben, wie viele Millionen wir vom Land als Unterstützung brauchen, was unser Jahresumsatz ist und was so ein Flugzeug kostet. Wenn Sie da draußen die Airbusse sehen, 100 Millionen das Stück. Dieses Risiko muss natürlich auch einer eingehen. Und aufwärts, ne? Das ist also die Untergrenze. Oder was die andere Infrastruktur im Verkehr kostet.
Da steht ja, also wenn es jetzt 23 Maschinen sind, steht ja ein bisschen was da draußen.
Ja, Sie können auch, wie gesagt, dann wenn Sie jemanden kennen, der die gerne abnehmen möchte, können Sie einfach vermitteln. Warum aber, werden die nicht abgeholt?
Das ist, aber ich meine, die Sicherheit dafür müssen Sie ja dann hier auch gewährleisten.
Ja, natürlich.
Mhm. Ja. Na gut, es ist jetzt nicht so wie ein Auto klauen, einfach mal ein Flugzeug klauen, aber eine gewisse Sicherheit wollen die Hersteller sicherlich auch haben.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum Erfurt ausgewählt wurde, weil wir das doch hier gewährleisten. Ja, das muss alles sicher sein. Es fing eigentlich an mit Asien, dass die Flugzeuge der chinesischen Airlines nicht abgeholt wurden Anfang des Frühjahrs, also März, als es anfing in Asien. Aber mittlerweile haben die Airlines ihre Strecken eingestellt und haben den Bedarf auch nicht. Und dann, deswegen stehen die hier. Aber das kannst du ganz schnell lösen. Ne? Also wir haben auch, sind auch schon welche ausgeliefert worden, kommen wieder neue nach. Da ist Bewegung drin.
Spielen Drohnen mittlerweile eine Rolle? Oder war das nur mal so ein, ich glaube, von dem Jahr ging das relativ rund? Hat das wieder abgenommen oder nimmt das zu?
Das ist unterschiedlich.
Oder Laserpointer,
das ja auch, diese Geschichten. Es gibt mittlerweile Regelung auch in der EU zu dieser ganzen Problematik. Also ich unterscheide immer zwischen guten und schlechten Drohnen. Die guten Drohnen, die sind natürlich im Einsatz. Wir nutzen die Drohnen hier auch für Befliegung. Wir haben Drohnen im Einsatz für andere Maßnahmen. Die sind natürlich, die werden genutzt. Ja, also die brauchen wir. Ein Beispiel ist, den Brandzustand einzuschätzen. Da haben wir Versuche und Tests gemacht mit Drohnen. Das ist natürlich sehr effektiv, dort Reparaturmaßnahmen zu planen und Überwachung zu machen oder Überwachung von Bereichen. Mhm. Die bösen Drohnen, oder wie ich sie nehme, haben sie in der Zeitung erfahren, wenn dann im Anflugschneise in Frankfurt eine Drohne steht, gesichtet wird und dann der Flugverkehr für 5-6 Stunden unterbrochen wird und dann ein immenser Aufwand, Menschen sind überall gestrandet, die Flugzeuge stehen nicht da, wo sie hingehören, mal davon abgesehen, dass es zu Kollisionen kommen kann. Die haben wir hier zum Glück nicht, aber auch da sind Maßnahmen eingeleitet, dass man diese Drohnenabwehr jetzt auch gesetzlich verteilt hat, wer dafür zuständig ist und die Entwicklungen laufen und dort wird auch was kommen. Ja, weil es ist doch eine Geschichte, die zu beobachten ist. Die Drohnen werden immer billiger, haben auch eine Größe erreicht, wo ich sage, die können wirklich einen Schaden anrichten, wenn sie irgendwo im Bereich sind. Rund um den Flughafen ist per Gesetz sowieso der Drohnenaufstieg nicht erlaubt. Das kann man auch bei uns auf der Homepage oder bei der Flugsicherung lesen. Wenn man da einen Aufstieg machen möchte, muss man sich das genehmigen lassen. Ist doch ganz lustig hier. Ein Autohaus in der Nähe wollte Fotoaufnahmen machen vor ein paar Jahren. Dann kam der Fotograf und hat gesagt, ja, Genehmigung eingeholt, alles gut und wollte die starten lassen. Die hat nicht gestartet, weil da gibt es auch Software, die das verhindert, dass bei bestimmten Bereichen das nicht geht. Das funktioniert gut. Laserpointer ähnlich, wir hatten letztes Jahr eine.
Wir sind übrigens ja hier oben auch mit unserem Druckhaus, ne, und unserem Verlagsstandort. Ja. Da dürfen wir auch nicht fliegen. Mal einfach mal so ein Bild machen von unserem Gelände. Das ist einfach zu nah dran.
Ja. Ja, man muss das ja auch sehen. Sie wissen nicht, wann der Polizeihubschrauber startet zum Einsatz. Ja, und Sie haben die Drohne oben und die sieht man nicht. Mhm. Das ist einfach gefährlich. Mhm. Ja. So schön die Bilder auch sind. Ein Laserpointer hat nicht mehr so...
Nee, wir wollen ja keinen auf dumme Gedanken bringen jetzt hier.
Nee, das ist einfach saugefährlich und da wird auch sehr, sehr stark verfolgt. Das kann man auch gut nachvollziehen, wo das herkommt. Und das haben wir in letzter Zeit wenig.
Fliegen Sie nochmal in Urlaub, bevor es weitergeht, zur nächsten Station?
Ich hatte es eigentlich geplant, ja.
Von Erfurt?
Ja, natürlich.
Okay, dann bleibt jetzt, können wir es eingrenzen, Griechenland.
Eigentlich wollte ich nach Ägypten.
Ah, okay.
Ja, ich hoffe, dass es wieder aufgeht, weil es doch sehr, sehr viele haben ihren Urlaub in Ferien noch nicht storniert und wir hoffen, dass das aufgeht. Wir haben es auch gesehen, der Flieger am Wochenende war voll nach Kreta, ja, also der Bedarf ist da.
Gut, dann hoffen wir fürs Beste und gibt es noch ein Überraschungsflugziel, was Sie zum Ende Ihrer Tätigkeit hier in Erfurt überlassen?
Wir hatten letztes Jahr Bulgarien verloren und am 19. fängt Varna wieder an mit einer Airline aus Bulgarien, die wir gewinnen konnten. Ich hoffe, dass das alles so im Plan auch funktioniert. Es ist buchbar, funktioniert gut, weil Bulgarien hat uns doch schmerzlich gefehlt durch Thomas Cook damals. Wir haben Thomas Cook Kunden verloren letztes Jahr, dadurch ist Bulgarien aus dem Programm gegangen. Da waren die Flieger nur noch zu 60% ausgelastet und die Airline hat gesagt, das rechnet sich nicht. Das war nicht gut und das kommt wieder.
Ja, dann, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber dann trotzdem viel Erfolg dann bei der neuen Station.
Vielen Dank.
Auch wenn Sie Ihre Heimat jetzt erneut verlassen, nachdem Sie zurückgekehrt sind.
Ja.
In Bad Salzungen geboren. Aber Sie werden sicherlich ab und zu mal vorbeischauen.
Mit Sicherheit. Vielleicht spätestens zum Flughafenfest nächstes Jahr.
Vielen Dank, Herr Kotzan.
Danke Ihnen.